RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11 Uhr mit Jonas Ziegler. US-Präsident Trump hat angekündigt, die Zölle auf Stahl zu verdoppeln von jetzt 25% auf 50%. Er sagte vor Mitarbeitern eines Stahlbetriebs, dass die zusätzlichen Importgebühren die amerikanische Stahlindustrie stärken würden. Die neuen Sätze sollen Mittwoch in Kraft treten und auch für Aluminium gelten. Die Stahlzölle treffen auch Deutschland, das zu den 10 größten Importeuren von Stahl in die USA gehört. Für die europäische Stahlindustrie insgesamt sind die Vereinigten Staaten der wichtigste Absatzmarkt. Israel hat erstmals seit Anfang Mai wieder Ziele in Syrien bombardiert. Laut dem israelischen Militär wurden bei den 2 Angriffen auf Waffenlager in der Nähe von Latakia Raketen zerstört. Nach syrischen Angaben wurde dabei ein Zivilist getötet. Erst vorgestern hatte der neue US-Sondergesandte Barak bei einem Besuch in Syrien einen Nicht-Angriffspakt zwischen Syrien und Israel vorgeschlagen. Offiziell befinden sich beide Länder seit 1948 im Krieg. Bundesjustizministerin Hubig will schnell ein Gesetz auf den Weg bringen, um vor allem Frauen besser vor Gewalt durch Partner oder Ex-Partner zu schützen. Wie die SPD-Politikerin der Rheinischen Post gesagt hat, sollen als eine Maßnahme Familiengerichte künftig elektronische Fußfesseln anordnen dürfen. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Täter und Opfer sollen dann ein GPS-Gerät tragen, das Alarm bei der Polizei auslöst, wenn der Täter dem Opfer zu nahe kommt. Die letzte Statistik ist aus dem Jahr 2023 bekannt. Da waren 250.000 Menschen in Deutschland von häuslicher Gewalt betroffen. Die Behörden gehen noch von weit mehr Fällen aus, die aber nicht gemeldet werden.
In der Schweiz fließt nach dem Gletscherabbruch das aufgestaute Wasser offenbar gefahrlos ab. Nach Angaben des regionalen Führungsstabs im Lötschental hat der See hinter dem Schuttkegel einen Durchlass gefunden. Das Flussbett der Lonza ist seit Mittwoch durch riesige Geröllmassen blockiert. Die Behörden hatten zwischenzeitlich Sorge vor einer unkontrollierten Flutwelle. Die Ostbrandenburger Industrie- und Handelskammer kritisiert die aktuellen Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze. Geschäftsführerin Zweig sagte dem RBB, täglich würden Waren im Wert von 500 Millionen Euro über die Grenze transportiert. Wenn dort ein LKW im Stau steht, habe das bundesweite Auswirkungen. Das werfe ein schlechtes Licht auf die Region. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 28 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 20 und in Rüdersdorf 23 Grad. Schwacher Wind aus West bis Nordwest. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel, bei 24 bis 28 Grad. Die Zeit 11.03 Uhr. RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Mühlenbeck und Birkenwerder liegen nach einem Unfall Fahrzeugteile auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Hallo. Noch steht die letzte Entscheidung darüber aus, ob US-Präsident Donald Trump das rechtlich überhaupt so darf. Dennoch dreht er schon weiter an der Zollschraube. Gerade hat Trump angekündigt, dass er die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium verdoppeln will, von 25% auf 50% ab kommenden Mittwoch schon. Auch bei dieser Entscheidung bleibt der Kongress außen vor. Weder das Repräsentantenhaus noch der Senat sind eingebunden. Trump regiert vor allem mithilfe von Dekreten. Viele davon werden juristisch angefochten. USA-Korrespondent Samuel Jakisch erklärt Trumps Strategie.
Bis heute hat Donald Trump in seiner aktuellen Amtszeit mehr als 150 Präsidialerlasse, sogenannte Executive Orders, unterzeichnet. Gegen sie laufen mehr als 251 Beschwerden, Sammelklagen und Anträge auf einstweilige Verfügungen auf verschiedenen Ebenen und Instanzen. Erst 10 dieser 250 Fälle wurden bereits abgeschlossen, der Rest läuft noch. So lauten die Zahlen einer laufenden Erhebung der New York University School of Law. Die allermeisten der 250 Gerichtsverfahren betreffen 5 zentrale Themenfelder. Einwanderung und Aufenthaltserlaubnisse sowie Visafragen. Zweitens die Unabhängigkeit der Bundesbehörden von politischer Einflussnahme. Drittens die neue Behörde für Regierungseffizienz und ihre Kürzungen im öffentlichen Dienst. Außerdem die Sanktionen gegen private Anwaltskanzleien und schließlich die Einflussnahme auf die Politik der Bundesstaaten, zum Beispiel auf Lehrpläne oder die Ausstattung von Universitäten. Viele dieser Gerichtsverfahren sind zwar sehr aussichtsreich, werden aber noch lange dauern. Manche Berufungen können sich bis zum obersten Gerichtshof hinziehen. Und solange kein Gericht eine einstweilige Verfügung erlässt, kann die Regierung Trump ihre Anordnungen in der Praxis zunächst umsetzen, auch falls sich später einmal herausstellen sollte, dass sie nicht rechtmäßig waren. Politisch nimmt die Administration diese Gefahr in Kauf. Immer wieder beschweren sich Regierungsvertreter in den USA über Gerichtsurteile und nutzen sie als Argument, noch mehr Befugnisse und Entscheidungsgewalt im Weißen Haus zu konzentrieren.
Samuel Jakisch war das aus Washington darüber, wie Donald Trump mit seinen Präsidialerlassen regiert und welche Rolle die Justiz dabei spielt. Der israelische Verteidigungsminister Katz soll gestern bei einem Besuch im Westjordanland wörtlich gesagt haben, wir werden den jüdischen israelischen Staat hier auf diesem Boden errichten. Schon vorher hatte die israelische Regierung angekündigt, im Westjordanland 22 neue jüdische Siedlungen zuzuerlassen. Wie ist das zu verstehen, was der Verteidigungsminister da gesagt hat? Das hat heute früh hier im Interview Julio Salgador erklärt, unser Korrespondent in Tel Aviv.
Es ist die verbale Ankündigung des, was faktisch ja schon geschieht. Denn Israel hatte im Westjordanland in den vergangenen 20 Jahren bereits Fakten geschaffen. Es stehen dort hunderte von Siedlungen und sogenannte Outposts, also kleine Außenposten auf palästinensischem Gebiet. Es leben dort mehr als 500.000 Siedler. Dort gilt auch israelisches Recht. Und wenn jetzt der Verteidigungsminister Katz das nochmal betont, dann zeigt sich einfach, dass Israel keinesfalls einen palästinensischen Staat akzeptieren wird. Und seit über 30 Jahren schwirrt ja dieser Begriff Zwei-Staaten-Lösung durch die Nachrichten. Wir kennen das, dass es also neben einem israelischen Staat auch einen palästinensischen Staat geben soll. Das war 1993 im Oslo-Friedensprozess ja so vereinbart worden. Israel ist da nicht mehr gewillt, sich daran zu halten. Und das hat jetzt Katz nochmal ganz deutlich gesagt. Aber es werden eigentlich schon seit zwei Jahrzehnten Fakten geschaffen, dass die Westbank, das Westjordanland, das Palästinensergebiet, weitreichend durch Israel besetzt ist.
Die Worte des israelischen Verteidigungsministers waren auch eine Reaktion auf die jüngste Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, sagt unser Nahostkorrespondent. Macron macht unter anderem gemeinsam mit Saudi-Arabien Druck für eine Zwei-Staaten-Lösung. Dazu organisiert Frankreich Mitte Juni eine Konferenz in New York. Schon vorher könnte eine neue Waffenruhe für Gaza vereinbart werden, heißt es zumindest von US-Präsident Donald Trump.
Also Trump hat heute Nacht gesagt, wir stehen kurz vor einer Einigung über Gaza. Entweder heute oder morgen soll es dann auch von ihm, wenn will er es verkünden, Informationen geben. Wir müssen jetzt abwarten. Wir wissen, dass dieser Witkoff-Plan, um den es ja geht, der eine 60-tägige Waffenruhe bringen soll und es sollen dann auch 28 Geiseln freikommen. 10 lebende Geiseln und 18 Körper toter Geiseln, dass der von Israel, dieser Plan, bereits angenommen worden ist. Es gibt noch kein grünes Licht von der Hamas. Da muss man abwarten. Ich denke, dass Trump eben und auch Witkoff, der UN-Sondergesandte für den Nahen Osten, dass die jetzt darauf warten, wie die Hamas, wie die Palästinenser reagieren werden. Die Hamas berät sich noch. Ich denke, dass wir im Laufe des Tages mehr erfahren werden.
Und Julio Segador in Tel Aviv hat sich auch geäußert zu Meldungen, wonach bewaffnete Palästinenser ein Feldlazarett im Gazastreifen geplündert haben sollen.
Das Ganze ist geschehen in Deir el-Balah und das hat auch ein Sprecher von UN-Generalsekretär Guterres betont. Dort sollen ja vor allem medizinische Geräte, Lebensmittel und Medikamente geklaut worden sein. Aber das zeigt einfach, das ist dieses Chaos derzeit, diese Anarchie im Gazastreifen. Wir haben fast tagtäglich Plünderungen von Lebensmitteln. Es herrscht einfach faktisch keine Ordnung mehr. Auch Israel kann nicht mehr für Ordnung sorgen.
Informationen und Einschätzungen waren das von unserem Nahostkorrespondenten Julio Segador aus Tel Aviv. Bei dem Gletschersturz im Lötschental in den Schweizer Alpen ist das Dorf Platten fast komplett von Eis und Geröllmassen begraben worden. Seine etwa 300 Einwohner haben alles verloren, sind aber zumindest gerettet. Am Mittwoch war das. Seitdem bangten die Menschen in tiefer liegenden Dörfern um ihr Zuhause. Für sie gibt es aber inzwischen vorsichtige Hoffnung, wie unsere Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl berichtet.
Mehr als zwei Tage nach dem verheerenden Gletschersturz steht auf dem Linienbus im Lötschental noch immer Platten, der Name des Dorfs, das von den herabstürzenden Schuttmassen ausgelöscht wurde, begraben unter rund 9 Millionen Kubikmetern Gestein, Schlamm und Eis, so die aktuelle Schätzung der Naturgefahrenexperten, die das Katastrophengebiet permanent überwachen. aus der Luft und mit Webcams, denn im Gelände sind aus Sicherheitsgründen weiterhin keine Einsätze möglich. Zu unberechenbar und gefährlich sei die gigantische Schlammmasse. Zudem sei immer noch mit weiteren Felsstürzen zu rechnen. Zumindest vorläufig etwas entspannt hat sich die Lage an dem See, der sich hinter dem Schuttkegel gebildet hat. Das aufgestaute Wasser des Flusses Lonza hat begonnen, langsam durch die Geröllmassen abzufließen. Man sei optimistisch, dass sich das Wasser einen guten Weg sucht, so Christian Studer, Wasserbauingenieur bei der Walliser Naturgefahrenbehörde. Doch das Risiko bleibe, wenn das Wasser zu schnell durchbricht, dann droht eine Flutwelle. Am Abend meldeten die Kantonsbehörden, das Wasser fließe nun über den gesamten Schuttkegel und von dort aus in einen weiter unten im Tal gelegenen Stausee, der vorsorglich geleert worden war. Evakuierungen der talabwärts liegenden Dörfer seien derzeit nicht vorgesehen.
Die aktuelle Lage im Lötschental, Katrin Hondl war das. In Deutschland sind die letzten drei Atomkraftwerke 2023 vom Netz gegangen. Eine Rückkehr zur Kernkraft steht hier nicht ernsthaft zur Debatte. Spanien ist eines der wenigen Länder in Europa, das einen ähnlichen Weg eingeschlagen hat. Nach dem großen Stromausfall vom April gibt es allerdings hier wieder Stimmen, die fordern, die Entscheidung doch nochmal zu überdenken. Wie wahrscheinlich ist es, dass Spanien nun beim Atomausstieg zurückrudert? Unser Korrespondent Christian Sachsinger hat sich erkundigt.
Almaraz heißt das Atomkraftwerk, das als erstes in Spanien vom Netz gehen soll. Und Almaraz ist eine kleine Gemeinde, 200 Kilometer südwestlich von Madrid in der Extremadura, einer der ärmsten Regionen Spaniens. Rund um das Dorf wenige Unternehmen, kaum Tourismus, aber eben ein Kraftwerk mit zwei Atommeilern. In der Ortsmitte zwei Bars, in einer bedient Alfonso, der sich bereit erklärt, über das leidige Thema Atomkraft zu reden. Ja, seit mehreren Jahren spricht man immer wieder über das Kraftwerk als etwas, das, sagen wir, gefährlich ist. Aber es ist doch eher etwas Notwendiges und nicht etwas Gefährliches. Etwas, das wirklich gebraucht wird, oder? Vor allem wegen der Arbeit, die es im Betrieb gibt und im Ort und in der ganzen Umgebung. Im Ort hängen an Gartenzäunen Protestplakate. Man will kämpfen für die Meiler, für die Jobs, angeblich mehrere tausend. Ohne das Kraftwerk, heißt es, könne man den ganzen Ort zusperren. Während die Bevölkerung in Almaraz also ziemlich demonstrativ zur Atomkraft steht, sieht es im Land insgesamt etwas anders aus. Umfragen zeigen, der Großteil der Bevölkerung findet den Atomausstieg gut oder fand ihn zumindest lange Zeit gut. Seit dem Ukraine-Krieg nämlich rutscht die Zustimmung, je nach Umfrage, teils sogar unter die 50%-Grenze. Werte für nach dem großen Stromausfall am 28. April fehlen dabei noch. Wir versuchen es mit einer rein zufälligen Spontanumfrage. Gute Idee, der Atomausstieg?
Ist mal eine Idee.
Eine schlechte Idee. Ich bin für Atomenergie. Sie ist effizienter und bringt unserem Land mehr Sicherheit. Alle Energieformen sind wichtig. Wir sollten uns auf alle stützen können. Ich unterstütze eindeutig die Atomenergie. Den Blackout versuchen die konservative Partido Popular, kurz PP, und die rechtspopulistische Vox für sich zu nutzen und Stimmung für die Atomkraft und gegen den Ausstieg zu machen. PP-Chef Alberto Núñez Feijóo in einem Radiointerview: Die erneuerbare Energie ist schwankungsanfällig und deshalb kommt es zu Ausfällen. Unser Energiesystem ist ideologisch enorm aufgeladen worden, ohne den technologischen Aspekt zu berücksichtigen. Die Regierung in Madrid aber hat sich längst festgelegt. 2019 hatte das erste Kabinett von Ministerpräsident Pedro Sánchez den Fahrplan festgezurrt. Ende 2027 wird demnach in Almaraz der erste Meiler vom Netz gehen und 2035 soll auch das letzte der noch fünf laufenden Atomkraftwerke in Spanien abgeschaltet sein. Der große Stromausfall wird an diesem Plan wohl kaum etwas ändern. Im Gegenteil, Sánchez sieht den Vorfall als ein Argument gegen die Atomkraft. Die Atommeiler sind bei weitem keine Lösung. Sie haben im Gegenteil ein Problem dargestellt. Sie waren beim Stromausfall ausgeschaltet und deshalb musste man in diese Meiler große Strommengen hinleiten, um sie stabil zu halten. Der Stromausfall hat die Debatte um den Atomausstieg in Spanien wieder in Gang gebracht. Anders als in Deutschland wäre ein Ausstieg vom Ausstieg noch möglich. Mit der aktuellen Regierung in Madrid ist er allerdings kaum vorstellbar.
Christian Sachsinger war das, unser Korrespondent in Spanien. Und weiter macht hier Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
In Leipzig findet derzeit die Turn-EM statt und parallel dazu das Turnfest. Das ist eine Jedermann- und Jeder-Frau-Veranstaltung, bei der vor allem auch ältere Turner und Turnerinnen auf die Matte oder aber ans Gerät gehen. Und das Engagement und die Fähigkeiten der Oldies hat unseren Reporter Philipp Weiskirch beeindruckt.
Hannelore Bausch biegt die Holme des Stufenbarrens. Felgaufschwung, Felgunterschwung. Sie trägt einen schwarzen Turnanzug mit gelben und grünen Streifen und ein bisschen Glitzer. Bausch ist 66 Jahre alt und mit 66 ist auch beim Turnen noch lange nicht Schluss.
Es dient der Fitness, es macht Spaß, also, und man kann seine Leistung sogar noch manchmal ein bisschen steigern. Das finde ich erstaunlich, ne, was so manchmal rauskommt.
Bausch ist aus Radolfzell zum Turnfest nach Leipzig gekommen. Schon als kleines Kind hat sie geturnt. Nach der Hochzeit gab es mal eine längere Pause, aber irgendwann hat sie wieder angefangen.
Wenn man keine Ziele mehr hat, dann geht's vielleicht bergab, man weiß es nicht. Und solange die Knochen und die Gelenke das alles mitmachen, ist doch schön.
Draußen scheint die Sonne, es ist fast schon sommerlich warm und trotzdem zieht es viele Leute in die Sporthalle im Herzen der Stadt.
Es geht weiter bei den Frauen, der Startnummer 182.
Turnen auf dem Boden, am Barren oder auch am Reck. Da ist gerade Jörg Sommerschuh aus der Nähe von Chemnitz dran, obwohl er körperlich angeschlagen ist.
Die Hexe hat geschossen vor 8 Tagen und ich hoffe, das halte ich recht durch. Ne?
Trotzdem sind Sie hier.
Trotzdem bin ich da.
Bisschen die Zähne zusammenbeißen, sagt Sommerschuh, der bald seinen 82. Geburtstag feiert. Turnen war sein Leben.
Waren wir immer in der Sportgemeinschaft und in der Sporthalle. Wir sind fast da groß geworden in der Jugendzeit. Eine gute Jugendriege hatten wir gehabt bei uns.
Und Turnen bleibt sein Leben.
Die Freunde, die wir da miteinander haben und die Freude dazu, uns gegenseitig zu unterstützen. Erstmal bei den Übungen und dann auch bei den Wettkämpfen.
Und dann bereitet sich Sommerschuh, der fast 82-Jährige, auf das nächste Gerät vor.
Ist irre, ist echt irre.
Aber nichts Neues für Hannelore Bausch, denn sie erinnert sich auch an einen Turn-Methusalem in ihrem Verein.
Wir hatten bei uns einen 88-Jährigen, der hat aber Übungen geturnt, 1A. Der hat eine Spannung gehabt und gut, ich meine, man springt kein Salto mehr, ne, in dem Alter. Aber einfach schön, ja.
Auch Bausch will weiter in Bewegung bleiben. Und zwar direkt schon nach ihrem Wettkampf in Leipzig.
Und dann hinterher natürlich auch feiern. Da lassen wir schon ordentlich krachen.
Das Turnfest in Leipzig mit betagten, aber sehr rüstigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und parallel dazu, ich hatte es gesagt, findet natürlich auch die Turn-EM statt. Und auch heute wird da wieder an die Geräte gegangen und damit vorausgeschaut auf den weiteren heutigen Sporttag, an dem unter anderem Fußball gespielt wird. Was heißt unter anderem? Um 21 Uhr ist Anstoß des Champions League Finales zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain. Und zuvor wird in Paris aufgeschlagen. Alexander Zverev muss den Italiener Fabio Coboli schlagen, um ins Achtelfinale der French Open einzuziehen. Und das erste Mal nach Paris schalten wir um 13.15 Uhr. Der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Bei einem Wes Anderson-Film bekommt man genau das, was man erwartet. Nämlich Wes Anderson, auch bei seinem neuesten Streich mal wieder, dem phönizischen Meisterstreich. Ich bin Alexander Swahier und Sie hören das Filmmagazin Abgedreht hier im RBB 24 Inforadio. Heute in der Sendung im Gespräch Wes Anderson über seinen neuen Film und über seine unverkennbare Art, Filme zu machen und Geschichten zu erzählen. Das in der zweiten Hälfte von Abgedreht. Und vorher schauen wir auf die wichtigsten Neustarts dieser Woche im Kino, auf Alle lieben Tudor zum Beispiel. Und natürlich auch auf Wes Andersons Der phönizische Meisterstreich. Wo Wes Anderson draufsteht, ist Wes Anderson drin. Das gilt auch für den komplett im Studio Babelsberg entstandenen neuen Streich des für seine eigenwilligen, kauzigen und besonderen Erzählwelten berühmten Regisseurs. Der titelgebende phönizische Meisterstreich soll der größte Coup des von Benicio del Toro gespielten großindustriellen Korda werden, die Erschließung und Ausbeutung des fiktiven Phöniziens, das nicht wirklich etwas mit dem Gebiet zu tun hat, auf dem heute Israel, Libanon und Syrien liegen. Während Kordas Feinde immer wieder versuchen, ihn umzubringen, holt er seine entfremdete, in einer Klosterschule aufgewachsene Tochter zu sich, damit sie sein Vermächtnis antritt.
Seine Tochter Liesel.
Ich habe dich zur Alleinerbin meines Nachlasses ernannt. Wie du wohl eher früher als später sein wirst.
Warum? Unsere letzte Begegnung war vor 6 Jahren.
Ich habe meine Gründe.
Die da wären?
Meine Gründe? Die sag ich nicht.
Was genauso gut eine zynische Erkundung von Kapitalismus hätte werden können und es ganz weit im Hintergrund vielleicht auch noch ist, wird zu einem extravagant lakonischen Vater-Tochter-Schwank auf Phönizien-Rundreise durch wundersam kuriose Bühnenbilder. Mia Thrapleton als Kordas messerbegeisterte, selbstbewusste Tochter ist nicht nur eine Entdeckung, sondern mit das Aufregendste in diesem sehr, sehr typischen Wes Anderson-Film. Wieder einmal bevölkert mit einer ganzen Busladung Stars in Nebenrollen, die ihm dabei helfen, seine Fantasiewelt lebendig zu machen. Wer nicht genug von Wes Anderson bekommen kann, der kriegt hier das volle Programm. Und auch wenn Daueroriginalität auf Dauer eben nicht mehr originell ist, ein paar hübsche und lustige Momente hat der phönizische Meisterstreich dann doch zu bieten. Eine unter anderem auch queere Dreiecksliebesgeschichte in melodramatischen Zeiten der US-amerikanischen 1950er Jahre ist On Swift Horses. Und das hört sich leider nicht nur verkrampft an, sondern ist es letztlich auch. Eine Hochglanz-Romanverfilmung, die wunderschön aussieht und auch hervorragend gespielt ist von Jacob Elordi, Daisy Edgar Jones und Will Poulter, die alle in ihren Rollen auf der Suche nach Liebe und Freiheit sind, sie aber nie ganz finden. So richtig geht das allerdings nie auf, ist nicht glaubwürdig und verliert sich in romantisierender Dramatisierung. Mehr als Edelkitsch sollte man jedenfalls nicht erwarten. On Swift Horses. Saint X ist nicht mehr und nicht weniger als eine Hommage an den Autor eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten, Antoine de Saint-Exupéry. Ein märchenhaftes, poetisch überhöhtes Eintauchen in eine wahre, kurze Episode seiner, wie er es selbst immer wieder nannte, eigentlichen Berufung und Leidenschaft, dem Fliegen. In den 1930er Jahren, als er als Postflieger arbeitet und dabei sein Leben aufs Spiel setzt, stürzt sein bester Freund, der Luftfahrtpionier Henri Guillaumet, bei einer Andenüberquerung ab und Saint-Ex macht sich auf die Suche nach ihm.
Saint-Exupéry, wenn Sie aufbrechen, um ihn zu suchen, werden Sie Ihr Flugzeug zerstören. Was denken Sie, hätte er an Ihrer Stelle getan?
Er hätte mich gerettet, Monsieur.
Louis Garrel spielt die Titelrolle, Vincent Cassel seinen besten Freund Henri und Diane Kruger dessen Frau. Den Absturz und diese große Freundschaft der beiden Flieger gab es wirklich, aber der französisch-argentinische Regisseur Sergio Aguero zaubert daraus in beinahe impressionistischen Bildern die Inspiration für Saint-Exupérys Geschichte vom kleinen Prinzen. Reizvoll erzählt, mit ein wenig zu viel Pathos, ist Saint-Ex ein von seinem Leben inspiriertes Bilderbuch und nicht zuletzt ein Denkmal für all die Piloten, für die Fliegen damals noch ein lebensgefährliches Abenteuer war. Das waren im Überblick die wichtigsten Filmstarts dieser Woche. Ebenfalls angelaufen ist auch der europäisch koproduzierte marokkanische Film Alle lieben Tudor. Christoph Schäffer stellt den Film vor.
Eine ausgelassene Feier am Stadtrand. Tuda singt Aitas, die Lieder der marokkanischen Frauen, die von Begehren handeln, von verbotener Liebe. In der Nacht läuft die Party aus dem Ruder. Tuda wird von einem der Männer vergewaltigt. Sie nimmt es hin. Für Drama ist im Leben einer alleinerziehenden Mutter kein Platz. Zu Hause wartet ihr kleiner Sohn Yassin. Er ist taubstumm. Durchhänger kann Tuda sich nicht erlauben. Am gleichen Abend noch ist sie wieder unterwegs, bespaßt für Geld eine Hochzeitsgesellschaft. Regisseur Nabil Ayouch über seine Heldin. Ich wollte eine Figur schaffen, die keine andere Wahl hat, als sich immer wieder aufzurichten und einfach weiterzumachen. Tudor stellt einen Typ Frau dar, der mich als Filmemacher stark inspiriert hat. Nämlich Frauen, die keine Opfer sind, sondern die sich wehren und für ihre Rechte kämpfen in einer Gesellschaft, die ihnen kein Gehör schenkt und sie nicht akzeptiert.
Letztes Jahr feierte der Film seine Weltpremiere beim Festival in Cannes. Die marokkanischen Filmbehörden schickten ihn für den Oscar ins Rennen. In Marokko gilt Nabil Ayouch als feministischer Regisseur, der wie kein anderer weibliche Außenseiter feiert. Er selbst sieht es so.
Der Feminismus gehört nicht nur den Frauen. Er gehört auch all denjenigen, die irgendwo auf der Welt in prekären Verhältnissen leben. Da kann das Kino ein Vehikel sein, das alle Menschen zusammenbringt, die die gleichen Leiden verspüren.
Ein Beitrag war das von Christoph Schäffer. Alle lieben Tudor jetzt im Kino. Es reicht, sich kurz das Plakat anzuschauen oder jedes einzelne Bild des Films und man weiß sofort, dass der phönizische Meisterstreich ein Wes Anderson-Film ist. So klar, so eindeutig und so unverkennbar, dass sogar Wes Anderson darüber lachen muss, wenn man ihn im Interview darauf anspricht.
I think you are the sequel is a pretty good caption for me.
Er selbst ist die Fortsetzung. Das Ganze mal so scherzhaft ausgedrückt, das gefällt ihm eigentlich ganz gut und trifft es sogar ziemlich genau. Grob gesagt ist schließlich jeder Wes Anderson-Film die Fortsetzung seiner Ideen, seines Wesens und seines kreativen Ausdrucks. Immer wieder, jedes Mal von Neuem, erzählt er in Bildern, die wie verschnörkelte Miniaturwelten aussehen, durch die er dann kauzige Charaktere wie kleine Spielfiguren bewegt, während sie lakonische Dialoge von sich geben. Und selbst wenn er sich mal vornimmt, etwas anders zu machen, gibt er zu, irgendwie kommt dann am Ende doch immer wieder ein Wes Anderson-Film heraus. Manchmal möchte ich ja gerne, dass das alles etwas freier wird. Aber dafür muss es trotzdem erstmal durch mich hindurch. Und dabei kommt dann eben heraus, dass es aussieht, als hätte ich es gemacht. Es ist wie die eigene Handschrift, sagt er, die man eben auch nur bis zu einem gewissen Grad unter Kontrolle hat. Und seine Handschrift als Regisseur, als filmischer Geschichtenerzähler ist immer erkennbar und entwickelt fast so etwas wie ein Eigenleben. So wollte er mit seinem phönizischen Meisterstreich ursprünglich eine böse Glosse über den Kapitalismus machen, aber irgendwie wurde die Geschichte dann immer heiterer.
Yes, I think the movie started with the idea of being.
Ja, wir haben uns bei diesem Film sogar am Anfang etwas unerbittlich Düsteres vorgestellt. Das wurde es dann nicht. Aber das war das, worüber ich mit Roman Coppola bei unseren ersten Drehbuchideen immer wieder gesprochen habe. Wir fanden es gerade toll, einen ausgemachten, unverbesserlichen Ausbeuterkapitalisten im Zentrum zu haben. Nur wurde er durch die DNA des Films dann zu etwas anderem.
But in fact, somewhere in the DNA of the movie, he wanted to become something else.
Das war Wes Anderson im Gespräch, sein phönizischer Meisterstreich jetzt im Kino. Und das war es mit Abgedreht für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Werbung.
Kaffee oder Tee? Jeder Mensch ist anders. Aber eins steht fest. Bei uns finden Sie die Küchentrends, die in Ihr Leben passen.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Studio finden und Trends erleben. Musterhausküchen.de.
Musterhausküchen.
Thank you.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Lees 20 Minuten Stau an einer Baustelle. In der Gegenrichtung 10 Minuten Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben. B96A Marlow Richtung Berlin zwischen Wassmannsdorf und Schönefeld steht ein defekter PKW auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin A115 AWUS stadtauswärts. Zwischen Spanischer Allee und Kreuz Zehlendorf ist nach einem Unfall die rechte Spur blockiert. Plenterwald, heute und morgen findet rund um den Treptower Park der Berlin-Triathlon statt. Die neue Krugallee ist bereits gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können passieren.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Die USA wollen die Zölle auf Stahlimporte ab Mittwoch nochmal deutlich erhöhen, von jetzt 25% auf 50%. Das hat Präsident Trump in einer Rede vor Stahlarbeitern angekündigt. Später machte er deutlich, dass die Verdoppelung auch für Aluminium-Einfuhren gilt. Aus Washington Sebastian Hesse.
Die Zusatzgebühren würden die amerikanische Stahlindustrie stärken, so Trump bei seinem Auftritt. Er hätte zunächst 40% im Sinn gehabt. Mit der Verdoppelung sei er einer Forderung der Stahlindustrie nachgekommen. Die Zollerhöhung wird vor allem Europa hart treffen. Für die europäische Stahlindustrie sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. Im Aluminiumhandel trifft es vor allem Kanada, China, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Russland hat im UN-Sicherheitsrat Bedingungen für eine Waffenruhe in der Ukraine genannt. In dieser Zeit dürfe es keine weiteren Waffenlieferungen für das Land geben, sagte UN-Botschafter Nebenzia. Auch dürfe Kiew nicht weiter so wörtlich mobil machen. Die Ukraine fordert dagegen schon länger eine Feuerpause ohne Vorbedingungen. Am Montag soll es in Istanbul eine zweite direkte Verhandlungsrunde zwischen Vertretern beider Länder geben. In der Nacht haben sowohl die Ukraine als auch Russland wieder gegenseitige Angriffe gemeldet. In der Ukraine sollen dabei mindestens 2 Menschen getötet worden sein. Naturereignisse haben in Deutschland im vergangenen Jahr Milliardenschäden angerichtet. Laut dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft zahlten allein Auto- und Sachversicherungen 5,7 Milliarden Euro. Besonders betroffen war Süddeutschland, wo es schwere Überschwemmungen gab. In Brandenburg waren die Schadenssummen deutlich höher als im Vorjahr, vor allem durch Stürme und Hagelschauer. In Berlin wurde dagegen weniger ausgezahlt. Bundesgesundheitsministerin Warken fordert die Bundesländer auf, den Nichtraucherschutz zu verbessern. Die CDU-Politikerin hat den Funke-Zeitungen gesagt, die Länder sollten wie der Bund auch Vapes und E-Zigaretten in den Nichtraucherschutz mit aufnehmen. Warken begründete das mit den gesundheitsschädlichen Stoffen in den Verdampfern. Heute ist Welt-Nichtrauchertag. Die Ostbrandenburger Industrie- und Handelskammer kritisiert die aktuellen Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze. Geschäftsführerin Zweig sagte dem RBB, täglich würden Waren im Wert von 500 Millionen Euro über die Grenze transportiert. Wenn dort ein LKW im Stau steht, habe das bundesweite Auswirkungen. Das werfe ein schlechtes Licht auf die Region. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 28 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 20 und in Rüdersdorf 23 Grad. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel bei 24 bis 28 Grad. Die Zeit 11.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Zur Sendung begrüßt Sie herzlich Gerd Dehnel, willkommen. Mit Leib und Seele Altenpflegerin, das ist die Berlinerin Cindy LaForsch. Mit Anfang 20 machte sie die Ausbildung, dann verschlug es sie erstmal viele Jahre in andere Jobs. Nach 16 Jahren aber kehrte sie zurück und will nun bleiben, auch wenn es anstrengend ist.
Also das schlaucht schon, ne? Und wenn du dann auch zu wenig Personal bist und dann musst du vielleicht jemand, der bettlägerisch ist, der ein bisschen mehr auf der Rippen hat, wenn du den alleine versorgen musst, da bist du schon am Pumpen und ja, schwitzen und halt. Also du weißt abends auf jeden Fall, was du gemacht hast.
Dennoch, sie nennt es ihren Traumberuf. Cindy LaForge ist eine von rund 140.000 Pflegekräften in Berlin und Brandenburg. Eigentlich braucht die Branche viel mehr von ihnen. Der Fachkräftemangel macht ihr zu schaffen. Viele junge Start-ups haben das erkannt und versuchen, mit neuen digitalen Geschäftsmodellen zu unterstützen. Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky über Hilfe für die Pflege.
Im Supermarkt, im Gummiwerk und in einer Bar hat Cindy LaForge gearbeitet. All das machte ihr Spaß, aber irgendwie fehlte immer etwas. Mit Mitte 40 besann sich die gelernte Altenpflegerin deshalb wieder auf ihren ursprünglichen Beruf und machte sich auf die Suche nach einer Stelle. Nach nur 2 Wochen hatte sie einen Job in einem Pflegeheim für Demenzkranke in Friedersdorf. Dort zu arbeiten stellen sich die meisten so vor. Alten Menschen beim Waschen, Essen und auch beim Gang zur Toilette helfen. Bettlägerige Patienten wenden, Nachtschichten machen und immer wieder beim Sterben zusehen. Ein körperlich und geistig anstrengender Job, der die eigene Gesundheit und auch das Privatleben belasten kann. So falsch ist dieses Bild nicht, sagt Cindy LaForge und erklärt, warum es dennoch ihr Traumberuf ist.
Weil ich vorher auch schon immer so eine Radar habe, eben so Mutter Teresa-mäßig. Ne? Ich helfe gern Leuten. Ja, ich bin einfach so.
Auf der Arbeit betreute sie die Läufergruppe, so nennen die Pflegekräfte die Demenzkranken, die immer wieder versuchen wegzulaufen. Cindy LaForge hat schon viel erlebt, zum Beispiel gewalttätige Patienten, aber auch sehr viel Dankbarkeit.
Diese Zufriedenheit, dass sich jemand um die Menschen kümmert, weil meistens haben sie ja auch ja keinen. Werden dann irgendwo abgeschoben. Familie kann damit vielleicht auch nicht umgehen oder, ne?
Den Job im Pflegeheim in Friedersdorf hatte sie auf der Internetplattform pflegia.de gefunden. Hier können sich Pflegekräfte kostenlos registrieren und ein Profil anlegen. Dort hinterlegen sie, welche Qualifikation sie haben, an welchem Ort sie arbeiten möchten, ob in einem Krankenhaus, Pflegeheim oder bei einem Pflegedienst, wie viel Geld sie verdienen und wie viele Stunden sie pro Woche arbeiten, ob sie auch Nacht- oder Wochenenddienste machen wollen. Kim Burkhardt leitet bei Pflegia den Bereich Karriereberatung und führt durch die Räume des Startups.
Genau, hier sitzt die Karriereberatung. Wir hören auch schon im Hintergrund, geht es um Gehaltsvorstellungen und ich glaube Vertragsverhandlungen. Das sind einfach die Leute, die hier tagtäglich sich um die Beratung und Begleitung der Pflegekräfte kümmern und von Erstkontakt, Wünsche aufnehmen bis hin zur Vermittlung und darüber hinaus die Leute begleiten auf der Jobsuche.
Pflegia hilft auch beim Schreiben eines Lebenslaufs und bereitet die Pflegekräfte auf Vorstellungsgespräche vor. Haben Sie einen Job gefunden, fragt das Startup regelmäßig nach, wie es Ihnen dort geht. Kim Burkhardt nennt das den Spieß umdrehen. Plötzlich stehen die Pflegekräfte im Mittelpunkt und die Einrichtungen müssen sich bei ihnen bewerben.
Die Arbeitgeber müssen genau angeben, was verdient man bei uns, wie viele Stunden muss man hier arbeiten, haben wir unbefristete Verträge und so weiter und so fort. Und bewerben sich dann tatsächlich bei den Pflegekräften. Das ist so ein bisschen eine Art Reverse Recruiting.
Nachdem sich Cindy LaForge auf der Plattform registriert hatte, flatterten ihr gleich 30 Angebote ins Postfach. Sie überlegte nicht lange und bewarb sich beim ersten. Den Fachkräftemangel spürt sie am eigenen Leib. Immer weniger Zeit bleibt ihr für die Patienten.
Wenn jetzt zum Beispiel einer quatschen möchte mit dir und du hast aber keine Zeit, weil du schon wieder zum nächsten musst, dann musst du den ja irgendwie abwimmeln, sag ich jetzt mal, komisch, wie sich das anhört, ne? Meistens ist ja nicht die Zeit wirklich da. Ich nehme sie mir und wenn ich dann länger mache, mache ich länger.
Damit sich die Arbeitslast der Pflegekräfte auf mehr Schultern verteilen kann, braucht die Branche mehr Personal. Doch woher nehmen? Die Zahl der Azubis sinkt und immer öfter wechseln Pflegekräfte von Voll- auf Teilzeit, erklärt Martin Trenker. Er ist der stellvertretende Pflegedirektor des Alexianer St. Hedwig Klinikums in Berlin-Mitte.
Hat mit der Belastung zu tun, hat aber auch, glaube ich, mit der zunehmend besseren Bezahlung zu tun, dass Leute sagen, ich möchte dann neben meiner Arbeit mich noch um andere Sachen kümmern oder mich besser erholen.
Tatsächlich ist die Pflege inzwischen einer der am besten bezahlten Ausbildungsberufe in Deutschland. Doch das reicht nicht. Deshalb rekrutiert das Hedwig-Krankenhaus seit einiger Zeit gezielt Fachkräfte aus dem Ausland. Und zwar im Verbund mit allen Alexianer-Kliniken bundesweit. Sie haben in Nordrhein-Westfalen ein Willkommenshaus eingerichtet, wo die Pflegekräfte ankommen, bei Bedarf weitergebildet und dann auf die Standorte verteilt werden. 6 junge Frauen aus der ganzen Welt arbeiten inzwischen im Hedwig-Klinikum. Unter ihnen ist Baha Sarildis aus Istanbul. Sie ist 27 Jahre alt, hat in ihrem Heimatland 4 Jahre lang Pflegewissenschaften studiert und dann auf einer neugeborenen Intensivstation gearbeitet. Die Pflege in der Türkei funktioniert ganz anders als hierzulande.
In der Türkei, die Patienten bleiben mit Angehörigen. So, wir haben ein Bett für Patient und ein Bett für die Angehörige. Immer jemanden bleiben mit. Und die übernehmen alle Essen, erreichen, Körperpflege, Ausscheiden, alles machen zusammen.
Die türkischen Pflegekräfte kümmern sich unterdessen um Blutabnahmen, Kanülenlegen und Wundversorgung. Die Grundpflege hat Baha zwar im Studium behandelt, aber nur in der Theorie. In Deutschland ist sie hingegen ein wesentlicher Bestandteil des Pflegeberufs. Deshalb konnte Baha hier nicht einfach anfangen zu arbeiten, obwohl sie schon einen Job hatte. Sie musste erst ihren Abschluss anerkennen lassen und eine Weiterbildung machen. Alle Dokumente zusammenzubekommen, einen Deutschkurs, die Fortbildung und dann am Ende die Prüfung zu machen und die Anerkennungsurkunde zu bekommen, das dauert mehrere Jahre. Oft gelingt es gar nicht. Auch bei Baha gab es Hürden. Sie musste so lange auf die Urkunde warten, dass ihr Visum auslief.
Ich hatte nur für ein Jahr und dann ein Jahr war schon vorbei. Und dann, ich habe einen Monat in der Türkei geblieben, weil ich durfte nicht hier arbeiten und wohnen.
Insgesamt dauerte der ganze Prozess von der Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, bis zur Anerkennung bei Baha gut 2 Jahre. Das ist noch sehr schnell. Sie hatte Glück, denn sie hatte viel Hilfe. Und zwar vom Berliner Start-up CareLoop. Es vermittelt ausländische Pflegekräfte an deutsche Krankenhäuser und Pflegeheime. Alexander Lundberg und Matti Fischer haben das Unternehmen 2019 gegründet. Lundberg erklärt, warum.
Als Matti dann einen Pflegefall in seiner Familie hatte, also dass sein Großvater ein Pflegefall wurde, hat er mir das dann auch erzählt und von seinen Problemen berichtet. Und dann in diesen Gesprächen im Laufe der Zeit wurde sogar mein Opa dann auch Pflegefall. Und wir mussten auch was organisieren. Und dann waren wir einfach so motiviert, nicht einen Pflegeplatz nur zu organisieren für unsere Großeltern, sondern auch in diesem Bereich unternehmerisch tätig zu werden.
Inzwischen hat CareLoop rund 1000 Pflegekräfte vermittelt. Knapp 70% von ihnen sind bereits in Deutschland anerkannt. Beim Rekrutieren im Ausland geht das Startup nach den Grundsätzen des Gütesiegels faire Anwerbung vor. Es vermittelt keine Fachkräfte aus der EU, denn hier sind sie überall Mangelware. Anders ist das in Vietnam, der Türkei, Usbekistan oder Kolumbien.
Dort gucken wir uns dann immer an, wie ist denn die Quote von Pflegekräften zur Bevölkerung. Wir gucken uns an, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit unter Pflegekräften. Und wie ist vor allen Dingen auch das demografische Bild der Bevölkerung?
Fachkräfte zu finden ist aber nur ein Teil der Arbeit. Was danach kommt, ist ebenso schwierig. Die Anerkennung der ausländischen Abschlüsse. Dazu hat das Startup eine Software entwickelt.
Wo wir halt diesen ganzen Weg der Fachkräfte aus 30 verschiedenen Ländern in 16 verschiedene Bundesländer dargestellt haben und alle möglichen Anforderungen, die es da gibt, das sind meistens dann Dokumente und Formulare, so abgebildet haben, dass wir die zum einen automatisch generieren können auf unserer Plattform.
Zum anderen, wenn es um Originaldokumente aus den Heimatländern geht, zeigt das Programm genau an, wie die auszusehen haben, damit die Behörde sie akzeptiert. Durch CareLoop hat Baha Sarayildiz viel Zeit gespart. Seit 2 Jahren arbeitet sie jetzt schon auf einer urologischen Station im Hedwig-Krankenhaus. Bei der Arbeit darf Baha nicht mit dem Mikro begleitet werden. Dafür führt der stellvertretende Pflegedirektor Martin Trenker durch das fast 160 Jahre alte Krankenhaus.
Das ist eine urologische Station, ist die kleinste Station, die wir haben, mit jetzt nur noch 20 Betten. Und die Liegezeit inzwischen in der Urologie oder auch in anderen chirurgischen Stationen liegt irgendwo jetzt zwischen 3 bis 4,5 Tage.
Martin Trenker selbst arbeitet seit 1984 hier. Damals machte er eine 4-jährige Ausbildung zum Krankenpfleger. Seit 2012 arbeitet er in der Pflegedirektion. Auch Johanna Lehmann ist hier beschäftigt. Sie ist die erste Ansprechpartnerin, wenn die ausländischen Pflegekräfte in Berlin ankommen.
Dann geht es um ganz klassische Sachen wie Bürgeramtstermine, Kontoeröffnung. Ne, da mache ich schon Termine vorher aus, bevor die Kolleginnen ankommen. Versicherungsabschluss, all diese ganzen Sachen müssen vorbereitet werden, Mietverträge.
Die ersten 3 Tage sind für Organisatorisches reserviert. Danach fangen die Neuen an, auf den Stationen zu arbeiten. Johanna Lehmann besucht sie regelmäßig und schaut, wie es ihnen geht. Die meisten ausländischen Pflegekräfte fangen schon an zu arbeiten, bevor ihr Abschluss anerkannt ist. Das geht dann nur als Hilfskraft mit weniger Verantwortung. Nebenbei lernen sie weiter Deutsch und all das, was ihnen für die Anerkennung noch fehlt. Auch das bedeutet viel Schreibkram für Johanna Lehmann, vor allem mit der Arbeitsagentur.
Die Lehrgangskosten werden dann übernommen und auch der Ausfall, also weil sie ja bei uns angestellt sind und eigentlich Arbeitnehmerin sind und dann für diese Zeit ausfallen, wenn sie ihre Theoriephasen haben. Auch das wird von der Agentur erstattet.
Und nicht zuletzt kümmert sich Johanna Lehmann auch um Wohnungen für die jungen Frauen. Denn die sind in Berlin Mangelware. Zum Glück hat das Krankenhaus einige Mitarbeiterwohnungen. 2 davon wurden in WGs umgewandelt. In einer wohnt Silvana Mucha aus Albanien, zusammen mit 2 anderen Frauen. Die 36-Jährige hat ein großes Zimmer, für das sie etwa 500 Euro Warmmiete zahlt. Es gibt eine geräumige Küche und ein Gemeinschaftswohnzimmer.
Hier ist mein Zimmer. Da der schöne Blick vom Fenster ist wirklich schön. Und unter das Werk ist immer voll mit Leuten, laut. Das gefällt mir zu viel.
Silvana kommt aus der Hauptstadt Tirana und ist Trubel gewohnt. Dort hat sie erst 4 Jahre lang Pflege studiert und danach 9 Jahre lang in der Rettungsstelle eines Krankenhauses gearbeitet. Dann hatte sie Lust auf etwas ganz Neues. Viele ihrer Kolleginnen gingen nach Deutschland und sie schloss sich an. Auch ihr hat Care Loop geholfen. Kürzlich hat sie ihre Anerkennung bekommen. Nun muss sie sich eine Wohnung suchen, denn in das WG-Zimmer soll die nächste Kollegin einziehen.
Bis meine Urkunde, ich sollte hier bleiben. Und jetzt, ich habe noch ein paar Monate Zeit, für neue Wohnung zu suchen. Bis ich das finde, muss umziehen unbedingt.
Wie es gehen kann, wenn eine Pflegekraft keine Hilfe durch ein Vermittlungsunternehmen hat, kann Wladyslawa Kapschuk erzählen. Die 30-Jährige kam mit Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Berlin. Seit 3 Jahren arbeitet sie hier als Pflegehilfskraft, inzwischen auf der geriatrischen Station des Hedwig-Krankenhauses. Als Fachkraft darf sie nicht arbeiten, denn ihr Abschluss ist noch immer nicht anerkannt.
Ich kann maximal machen, das Körperpflege, Essen einreichen, Vitalzeichen messen. Das ist vielleicht 1%. Was habe ich früher gemacht?
Und als Hilfskraft verdient sie auch weniger Geld. Dabei hat auch Wladyslawa in der Ukraine Pflege studiert und 6 Jahre lang Arbeitserfahrung gesammelt. Den Behörden reicht das aber nicht. Sie fordern detaillierte Dokumente, aus denen hervorgeht, was genau Wladyslawa wie lange gelernt hat.
In meinem Papier steht gar nichts, ob wir wissen, wie Körperpflege machen, Mundpflege, wie Essen einreichen. Aber allgemein, wir haben das gelernt, aber das steht nicht im Diplom. Deswegen ist es ein Problem. Deswegen brauchen wir Curriculum.
Also einen Stundenplan. Den aus dem Kriegsland Ukraine im Nachhinein zu bekommen, war nicht einfach. Nun muss er noch übersetzt werden. Das darf nur eine vereidigte Übersetzerin tun. Ist das erledigt, muss Wladyslawa warten. Meist kommt eine Antwort erst nach Monaten, sagt sie. Auch das St. Josef Klinikum in Potsdam gehört zum Verbund der Alexianer. Auch hier arbeiten Pflegekräfte aus dem Ausland. Daneben versucht das Krankenhaus noch mit anderen Mitteln den Fachkräftemangel zu lindern. Zusammen mit dem Potsdamer Startup Crewlink hat es eine Einspring-App entwickelt. Konstanze Büchner ist eine von 2 Gründern und Geschäftsführern bei Crewlink. Sie erklärt, wie es dazu kam.
Ganz ursprünglich habe ich während meines Studiums eine Mitbewohnerin gehabt, die war Krankenpflegerin. Und da habe ich immer täglich mitbekommen, wie die angerufen wurde und es dann immer hieß, kannst du bitte einspringen? Sie hat dann immer Ja gesagt und ist so oft eingesprungen, bis sie dann irgendwann tatsächlich im Burnout gelandet ist.
Fällt eine Pflegekraft kurzfristig aus, haben die Einrichtungen 2 Möglichkeiten. Entweder sie engagieren externe Zeitarbeitskräfte, die sind aber viel teurer als die Stammbelegschaft und kennen sich meist nicht so gut aus. Oder sie telefonieren herum und hoffen, dass eine Pflegekraft, die gerade frei hat, einspringt. Das ist für die Anrufer sehr zeitaufwendig und für die Angerufenen belastend, denn sie werden immer wieder in ihrer Freizeit gestört und stimmen vielleicht nur zu, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Die Einspring-App soll das ändern, erklärt Christina Liebens aus der Pflegedirektion des Josef-Krankenhauses.
Von den ungefähr 300 Pflegekräften sind aktuell ca. 250 angemeldet bei Crewlink. Die haben eben die Flexibilität einzustellen, ob sie immer benachrichtigt werden wollen oder nur für bestimmte Dienste oder nur an bestimmten Wochentagen.
Die Pflegekräfte können auch einstellen, dass sie gar keine Benachrichtigungen erhalten wollen. Mitmachen muss niemand, erläutert Crewlink-Gründer und Geschäftsführer Thorsten Fiegler.
Crewlink wird stets mit den Mitarbeitervertretungen und Gewerkschaften freiwillig eingeführt, sodass die Mitarbeiter sich das überlegen können. Und nach kürzester Zeit schaffen wir es, dass die Mehrheit der Belegschaft es verwendet. Und in manchen Kliniken haben wir über 96%.
Crewlink gibt es seit 2021. 14 Beschäftigte hat das Team inzwischen. Am Anfang war der Vertrieb zäh. Inzwischen empfehlen die Krankenhäuser die App per Mundpropaganda weiter. Konstanze Büchner führt sie vor.
Und dann sehe ich jetzt hier zum Beispiel am 29.05. Zur Spätschicht Kinderintensivstation oder 4.06. auf der Pädiatrie, die Nachtschicht. Und kann dann auf eine draufklicken. Dann sehe ich hier jetzt auch noch, welche verfügbaren Vergütungen es gibt. Jetzt wurden mir hier für diese Schicht zum Beispiel 100 Euro Springerbonus angeboten oder ein Freizeitausgleich.
Viele Kunden von Crewlink, es sind insgesamt 80 Einrichtungen in Deutschland, versuchen ihre Beschäftigten mit Boni zu motivieren. Auch das Josef-Krankenhaus in Potsdam. Pflegedirektorin Claudia Kirnig-Müller.
Wir haben so einen Einspringendienst kreiert, also wo die Mitarbeitenden praktisch den Dienst ausgezahlt kriegen mit einem Bonus obendrauf und auch den Zuschlägen, die es vielleicht noch geben, einen Nachtdienstzuschlag und so. Und viele nutzen dieses zusätzliche Geld eben, weil sie sagen, ach, ich will mir noch ein bisschen was dazu verdienen.
Die Einspringdienste im Josef-Krankenhaus gehen nicht aufs Überstundenkonto, damit das nicht überquält und an anderer Stelle wieder mit Freizeit ausgeglichen werden muss. Mit der App sollen Pflegekräfte mehr Kontrolle über ihr Arbeitsleben bekommen. Das könnte zu einer besseren Balance zwischen Arbeit und Freizeit führen und den Beruf insgesamt attraktiver machen.
Von der Pflege zum Wohnen, von einem Problem zum nächsten gewissermaßen. Wohnraum in Berlin ist generell viel zu knapp. Wie kommen in dieser ohnehin angespannten Situation die Schwächsten der Schwachen an eine Wohnung, ein WG-Zimmer oder einfach von der Straße weg? Vielleicht sogar mitten in der City, direkt im Kiez und nicht etwa in großen Heimen am Stadtrand. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin hat auf eine Tour durch die Stadt eingeladen und dabei kurze Einblicke in Einrichtungen des betreuten Wohnens gewährt. Für Menschen, die ohne Unterstützung wohl auf der Straße landen würden. RBB 24 Inforadio-Reporterin Annette Miersch war dabei.
Auch braune Wohnblocks aus der Nachkriegszeit. Wir sind an der Invalidenstraße näher Hauptbahnhof. In einem Mini-Gärtchen an der Häuserecke gibt's zur Begrüßung Kekse, Wasser und Kaffee. Zwei der Bewohner warten schon auf uns. Sie sitzen dicht beieinander auf der Gartenbank.
Ich bin Sonja Laus.
Marius Kravus-Hangiewicz. Ja, ich wohne hier seit 3 Jahren. Die lebt auch hier, wir wohnen zusammen.
Ja, wir sind ein Paar.
Dabei lächeln Sonja und Marius und schauen sich an. Beide sind Mitte 40 und in Berlin geboren. Sie werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Union Hilfswerkes umsorgt. Hier, mitten im Kiez zu leben, bedeutet ihnen viel. Im betreuten Wohnen fühlen sie sich gut aufgehoben.
Ich bin 14 Jahre hier. Macht viel Spaß hier. Die Betreuer sind voll cool. Die sind super.
Bei Ärzten begleitet oder machen auch Partys oder Silvester zusammen feiern. Und viele Hobbys haben wir, machen wir auch. Kinoaktionen, auch manchmal Zoos, Besuche, sowas.
Ist alles in Ordnung hier.
Der Träger betreibt an diesem Standort im Berliner Bezirk Mitte einen ganz besonderen Wohnverbund für Menschen mit geistiger Behinderung und zusätzlicher psychischer Erkrankung und oder Suchtproblematik. 7 Wohnungen hat das Union Hilfswerk dafür von der Vonovia angemietet, verteilt auf 3 umliegende Häuser.
Ich habe ein Zimmer, wir haben eine Küche, ein Wohnzimmer, wir sind noch 2 Dusche haben wir, Terrasse haben wir und
Fernsehraum haben wir auch, Wohnzimmer.
Fernsehraum.
Eine Männer-WG, 2 Türen weiter, schauen wir uns etwas genauer an.
So, Wechsel, Schichtwechsel. Da draußen ist total schön, wo wir herkommen.
Die Wohnung im ersten Stock ist schlicht und zweckmäßig, teils betagte Möbel und Tapeten, ein lichtdurchfluteter Gemeinschaftsraum, ein großer Balkon. Das Verständnis für Menschen mit besonderen Problemlagen sei in dem Projekt hoch, erklärt uns die Leiterin des Wohnverbundes Invalidenstraße, Sabine Panzer. Auch Menschen aus dem Maßregelvollzug mit geistiger Behinderung werden hier betreut.
Also Menschen, die zum Beispiel Straftaten verübt haben. Wir haben Leute mit Brandstiftung. Wir hatten auch schon einen Mörder hier. Wir hatten schwere Körperverletzung, Vergewaltigung. Also wir haben unterschiedliche Delikte, Einbruch auch. Also wir haben sehr viele Menschen hier, die Grenzen dessen, was wir als Norm kennen, überschreiten, und zwar deutlich überschreiten, und die eben dann zum Beispiel zu Gewalt greifen, zu heftiger Gewalt zum Teil auch, also untereinander kann das vorkommen, aber auch gegenüber den Betreuungspersonen, auch gegenüber mir kann das vorkommen.
Entsprechend oft seien Polizei und Feuerwehr vor Ort, das gehört offenbar zum Alltag und fordert Betreuer und Bewohner, so wie auch die Nachbarschaft. Ziel der Betreuung sind Eingliederungshilfe und Teilhabe. Eine wichtige Aufgabe, sagt Sabine Panzer.
Bei uns wohnen viele Menschen, die wahrscheinlich auf der Straße oder sogar ohne Obdach wären. Die Menschen haben aber ein Leben, das der Normalität schon sehr gleicht.
Der Zeitplan für unsere Tour mit dem Paritätischen ist straff. Schon geht es weiter.
Dankeschön, dass wir hier sein können. Bitte gerne.
Gerne, gerne. Danke.
Vielen Dank. An der Tür fällt mir beim Gehen noch ein Zettel auf. Da steht, Herr XY aus Wohnung Z darf nur in Begleitung eines Betreuers diese Wohnung betreten. Ausrufezeichen. Weil die sich nicht vertragen, das eskaliert sonst jedes Mal, erfahre ich noch kurz. Wer hier betreut wird, geht keiner normalen Erwerbstätigkeit nach, kann das auch gar nicht. Alle sind auf Sozialleistungen angewiesen. Ist das gerecht? Fragt eine Radiokollegin da draußen nach. Sollten hier in der City in diesen günstigen Wohnungen nicht Leute wohnen, die die Stadt am Laufen halten, täglich zur Arbeit gehen? Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin, sieht den Konflikt deutlich, meint aber trotzdem, betreutes Wohnen in den Kiezen sei ein hohes Gut.
Das ist ja nichts, was sich gegeneinander ausschließt, sondern das sind zwei Seiten der gleichen Münze. Wir haben viele soziale Angebote, vieles betreutes Wohnen in dieser Stadt. Ich sagte das schon, es ist ein Juwel, dass es hier in Berlin das noch gibt. Für soziales Wohnen, für Menschen, die nicht ganz gesund sind, die selber alleine nicht in der Lage dazu sind, einen Mietvertrag abzuschließen. Das ist etwas sehr, sehr Gutes. Und das ist etwas sehr, als ein Alleinstellungsmerkmal von Berlin, dass es das noch gibt.
Dabei sei ein Problem besonders groß. Immer wieder hören wir auf der Tour vom, Zitat, verstopften Abfluss. Gemeint sind die Anschlusswohnungen, die fehlen. In allen Bereichen des betreuten Wohnens, ob nun in der Eingliederungshilfe, der Jugendhilfe, für Haftentlassene oder Wohnungslose. Wenn eine Person endlich fit fürs selbstständige Leben ist, findet sie nur schwer eine eigene Wohnung. Damit bleiben Plätze im betreuten Wohnen zu lange besetzt, während Leute mit Betreuungsbedarf nicht nachrücken können, erläutert Schlimper.
Diejenigen in dieser Stadt, die eben nicht viel Geld haben, diese Anzahl dieser Menschen, die wächst ja weiterhin. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie weniger wird. Und wir müssen gucken, wie wir gerade für diese Menschen auch eine Möglichkeit schaffen, innerhalb der Stadt zu leben. Wir haben die Studie gemacht. Ja, sozialer Wohnraum. Und aus diesen Studienergebnissen können wir postulieren, können wir wirklich rausschließen, der soziale Wohnraum in dieser betreuten Form ist in Not.
Soziale Träger stoßen immer öfter an ihre Grenzen. Immer mehr Konkurrenz, die viel zu geringe Neubauquote, dazu der Berliner Sparzwang und Kostendruck im sozialen Bereich. Umso glücklicher sind die, die trotzdem im betreuten Wohnen unterkommen. Berlin-Neukölln. Ein frisch sanierter Altbau in einer Seitenstraße, Vermieter ist die GEWOBAG. 2023 ist die Mithilfe GmbH als Mieterin hier eingezogen. Sie ist ein Träger der Wohnungsnotfallhilfe. Das ganze Haus steht zur Verfügung, um wohnungslose Menschen vorübergehend aufzufangen, mit 4 Familienwohnungen und 14 Einzelunterkünften. Eine davon hat seit Anfang April
Vornamen ein bisschen schwierig, geboren mit Rolf-Dieter Reinhard, Hans-Jürgen, Albert, Erich, Kossi, Ronny, Riebert, Detlef, Peter, Klaus-Joachim, Habekuck. So steht es in meiner Geburtsurkunde.
Der 72-Jährige kam vor 15 Jahren nach Berlin. Obdachlos war er nicht, berichtet er, aber wohnungslos. Jetzt ist er sehr erleichtert, hier sein eigenes Reich zu haben. Vorher war er in der Teupe in Neukölln.
Die Teupe ist eine Erstaufnahme für Wohnungslose, Obdachlose. Und der große Unterschied ist, hier hat man seine eigene Wohnung, Briefkasten, Schlüssel und so weiter. In der Teupe eben nur ein Zimmer und Gemeinschaftstoilette, Gemeinschaftsküche.
Die Einraumwohnung ist modern und freundlich eingerichtet. Im Hof gibt's einen blühenden Gemeinschaftsgarten und im Erdgeschoss das Büro des Trägers der Mithilfe GmbH. Mit Sprechzeiten und einem festen Beratungstermin pro Woche. Ziel sei es, die Bewohner ins selbstständige Wohnen zu begleiten. Rolf Habekuck ist hochmotiviert. Er möchte nun
arbeiten einfach an der Wohnung, die mir zusagt. Sprich so irgendwas zwischen 35 und 40 Quadratmeter, die ich mir nach eigenem Gusto herrichten kann.
Eigentlich sollen die Bewohner nur 1 bis 2 Jahre bleiben, doch gerade Familien finden nur sehr schwer eine geeignete Anschlusswohnung, berichten die Mitarbeiterinnen. Das schöne Haus, die modernisierte Altbauwohnung, der gepflegte Garten. Ein Journalist aus unserer Gruppe fragt die Betreiberinnen, ob und wie er sich für eine Wohnung hier bewerben kann. Das wäre ein Traum, sagt er und lacht.
Ich habe aber gerade nichts frei.
Wir haben gerade nichts frei, gibt eine Betreuerin augenzwinkernd zurück. Wir lachen alle mit, als sei die Frage wirklich nur ein Scherz.
Das waren Reportagen aus Berlin und Brandenburg mit Annette Mirsch, Anja Dobrodinsky und Gerd Dehnel. Hier geht es weiter mit Meldungen. Kommen Sie gut durch.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westliche Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest, Stau an einer Baustelle mit plus 20 Minuten. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben mit plus 10 Minuten. B96A Marlow Richtung Berlin zwischen Wassmannsdorf und Schönefeld steht ein defekter PKW auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin A115 Abus Stadt auswärts zwischen Spanischer Allee und Kreuz Zehlendorf ist nach einem Unfall die rechte Spur blockiert, es staut sich ab Hüttenweg. Plenter Wald, heute und morgen findet rund um den Treptower Park der Berlin-Triathlon statt. Die neue Krugallee ist bereits gesperrt, am Mittag kommen weitere Straßensperrungen hinzu. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich passieren.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. US-Präsident Trump hat angekündigt, die Zölle auf Stahl zu verdoppeln. Von jetzt 25% auf 50%. Er sagte vor Mitarbeitern eines Stahlbetriebs, dass die zusätzlichen Importgebühren die amerikanische Stahlindustrie stärken würden. Die neuen Sätze sollen am Mittwoch in Kraft treten und auch für Aluminium gelten. Die Stahlzölle treffen auch Deutschland, das zu den 10 größten Exporteuren von Stahl in die USA gehört. Für die europäische Stahlindustrie insgesamt sind die Vereinigten Staaten der wichtigste Absatzmarkt. Die Ukraine und Russland haben sich in der Nacht weiter gegenseitig angegriffen. In der Ukraine sind durch den Beschuss laut Behördenangaben mindestens 2 Menschen gestorben, darunter ein Kind. Russland meldet 14 Verletzte durch Drohnenattacken auf das Gebiet Kursk. Beide Seiten wollen am Montag in Istanbul wieder über eine Waffenruhe verhandeln. Der russische UN-Botschafter hat unter anderem die Bedingung gestellt, dass westliche Länder während einer Feuerpause keine Waffen an die Ukraine liefern. Bundesjustizministerin Hubich will Frauen stärker vor Gewalt durch Partner und Ex-Partner schützen. Die SPD-Politikerin sagte der Rheinischen Post, das Ausmaß häuslicher Gewalt in Deutschland sei erschreckend. Sie kündigte unter anderem an, dass Familiengerichte künftig elektronische Fußfesseln anordnen dürfen, um Betroffene zu schützen. Außerdem soll gewalttätigen Ex-Partnern kein Sorgerecht mehr zugesprochen werden. In der Schweiz fließt nach dem Gletscherabbruch das aufgestaute Wasser offenbar gefahrlos ab. Nach Angaben des regionalen Führungsstabs im Lötschental hat der See hinter dem Schuttkegel einen Durchlass gefunden. Das Flussbett der Lonza ist seit Mittwoch durch riesige Geröllmassen blockiert. Die Behörden hatten zwischenzeitlich Sorge vor einer unkontrollierten Flutwelle. Die Ostbrandenburger Industrie- und Handelskammer kritisiert die aktuellen Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze. Geschäftsführerin Zweig hat dem RBB gesagt, täglich würden Waren im Wert von 500 Millionen Euro über die Grenze transportiert. Wenn dort ein LKW im Stau steht, habe das bundesweite Auswirkungen.
Das gibt, finde ich, ein ganz negatives Bild auf unsere Region hier. Weil dann wird ja gefragt, warum kommt ihr zu spät? Naja, weil da im Osten irgendwo ein Stau ist. Und da fragt ja keiner, warum. Und uns wäre es eben wichtig, dass dieser Verkehr fließen kann, dass die Grenzkontrollen so gemacht werden, dass die Staus weitestgehend vermieden werden.
Die Geschäftsführerin der IHK Ostbrandenburg, Monique Zweig. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und